Der Predigttext für diesen Sonntag steht im 2. Petrusbrief, im ersten Kapitel, die Verse 16 bis 19. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Diese Zeit, in der wir gerade leben, seit beinahe schon einem Jahr, zerrt an den Nerven, oder? Also mir geht es jedenfalls so und ich glaube sehr vielen Menschen in unserem Land, ja weltweit auch. Es zieht und zerrt an Nerven und an Kraft, weil das Leben zurückgedrängt ist, schon wieder. Es fehlt auch Interaktion, soziale Aktion, Miteinander, Unbeschwertheit, Unbekümmertheit, Ausgelassenheit. All das fehlt uns. Und es breitet sich so ein Stück Müdigkeit aus, das machen so Umfragen auch deutlich, und Trägheit. Ja, irgendwie die Energie fehlt, weil man ja auch nichts groß machen kann. Soziale Energie nennt das der Soziologe Hartmut Rosa. Und er hat schon im Sommer letzten Jahres das mit einem Bild verglichen. Er nennt das den Corona-Mehltau, der sich über uns alle legt. Mehltau, diese Pilzart, die sich wie ein weißer Belag auf Pflanzen legt. Und so fühlen sich viele auch belegt irgendwie, überzogen mit so einer Art Corona-Mehltau. Müde und träge, es fehlt halt diese soziale Energie des Miteinanders. Aktivität, ist das auch bei uns so? Es geht ja nicht nur um dauerndes Aktivsein, dass man jetzt ganz viel macht. Da gibt es auch manche, die darunter leiden, gerade nichts machen zu können. Die müssen immer irgendwas machen. Also ich brauche das nicht unbedingt. Aber es geht auch um andere Qualitäten, auch zuhören, ja, beten, glauben, hoffen, auch das braucht ja Energie. Wie eine Lampe Energie braucht, damit sie leuchten kann. Wie ein Feuer Brennmaterial und Sauerstoff braucht, um zu brennen. Und wenn der Wind zu stark ist, wir haben es vorhin gehört, geht das Feuer aus. Und gerade in dunkler Zeit müssen wir vorher genügend Brennmaterial zur Verfügung haben, damit das Feuer brennt. Deshalb das Thema: Achtet auf euer Licht in dunkler Zeit. Achte auf dein Licht. Wir haben als Familie in dieser Woche ein Lagerfeuer an einem Abend gemacht. Da lag noch nicht der Schnee im Garten, in unserem Garten mit einer Feuerschale und hatten dafür das Holz uns zusammengesammelt, was wir so im Garten gerade noch so rumliegen hatten, um das auch mal loszuwerden. Nun war aber das Problem, an dem Tag hat es geregnet gehabt. Und so einigermaßen trockenes Holz genommen. Ich hatte es den Kindern versprochen, gut, wir machen heute Feuer. Und das, ihr wisst, wie das ist, wenn man Kindern was verspricht. Das muss man dann natürlich auch halten. Und so hat das einige Mühe aber gekostet, dieses Feuer erstmal anzukriegen und dann am Brennen zu halten, weil jedes Scheit, was man draufgelegt hat, das brauchte eine Menge Energie, bis das Feuer gefangen hat. Manchmal ist das mühsam mit so einem Licht. Wir haben es dann geschafft. Wie ist das mit unserem inneren Licht? Das, was hier der zweite Petrusbrief meint, als Vergleich zieht er das, ja, dieses Bild der Lampe heran. Aber er meint ja ein ganz anderes Licht, nämlich das, was in uns die Energie bringt. Das ist eigentlich gar nicht so schwer zu erraten, was das sein soll. Es ist der Glaube an unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Das in uns zu bewahren und nicht nur versteckt, sondern zu leben, dass das unser Leben, unsere Haltung, unsere Aktivitäten, unser Denken, unser Fühlen prägt, ja, unser Leben leitet. Das war schon damals das Licht und das ist heute das Licht. Und das ist das Beste, was uns ja im Leben und Sterben passieren kann, diesem Jesus zu folgen. Das Problem ist ja nur, dass an vielen Stellen von dem Retter und dem Heil eigentlich nicht sehr viel zu sehen ist. Manche sagen vielleicht sogar, es ist ja gar nichts zu sehen davon. Das war schon damals bei denen so zu der Zeit der zweite Petrusbrief geschrieben wurde. Da gab es Spötter, nicht nur in der Gemeinde, sondern vielmehr ringsherum, die zu ihnen kamen und sagten, von dem Heil, was ihr da versprecht, diese Rettung, also wir sehen da nichts von. Ihr merkt da wirklich was von? Und wie Gläubige zu leben haben, ja, da sagt ihr mal das, andere sagen das, so richtig klar ist das nun auch nicht, was nun die Maßstäbe ganz genau sind, die ethischen und wie man sich so zu verhalten hat und wie man nun die Schrift zu verstehen hat, auch das war schon damals nicht so ganz klar. Die einen haben das gesagt und die anderen das. Und dann kommt ein bisschen Spott auf. Naja, also so doll, so einheitlich und einmütig und liebevoll scheint das ja doch nicht bei euch zu sein und so klar und voller Kraft. Kann es Schlimmeres geben, als dass Leute spotten? Ich glaube schon. Gleichgültigkeit, würde ich sagen, ist noch schlimmer. Wenn das Christsein irrelevant geworden ist für das Leben. Also wenn Leute sich gar nicht mehr empören darüber, dass andere ja ihren Glauben leben, sondern es ist einfach egal. Viele sind ja gerade im Osten unseres Landes damit aufgewachsen, dass sie vergessen haben, dass es Gott gibt, dass es Glauben gibt, dass es sowas wie Glaube, Liebe, Hoffnung und Jesus Christus als einen Retter gibt. Nicht mal, dass es ja, sie irgendwie empört oder sie dagegen aufstehen, es spielt einfach keine Rolle. Sie haben vergessen, dass sie es vergessen haben. Es ist irrelevant. Es fehlt die soziale Energie, die sie dabei spüren. Und all diese Aspekte, vieles davon, ist auch im zweiten Petrusbrief schon erhalten. Der Petrusbrief wurde als Form eines Abschiedsbriefes formuliert. Es ist ein Testament in Briefform und als Kronzeuge wird der Apostel Petrus mitgenommen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass er den wirklich selber geschrieben hat, aber seine Autorität wird hier mitgenommen. Auf ihn wird ja ganz klar verwiesen. Und es wird nochmal sagen, das Erbe verteilt. Es wird festgemacht, es werden letzte Anweisungen gegeben. Es ist eine Zeit, in der die Apostel eigentlich auch schon alle verstorben sind. Und die feste Zuversicht, dass Christus wiederkommt, die ist auch schon sehr verblasst. Und dass man nur durchhalten muss und fest den Verheißungen vertrauen muss und dass alles besser wird und das Reich Gottes anbricht, all das ist etwas abgeflaut, weil viele gemerkt haben, ja so schnell, wie wir uns das dachten, ging das doch nicht. Und so will der zweite Petrusbrief noch einmal den Gläubigen einschärfen, hört doch nicht auf die falschen Leute. Achtet darauf, auf wen ihr hört. Welche Worte ihr in euer Herz lasst, womit ihr euer inneres Licht nährt. Erkennt selber, achtet auf das, was ihr selbst erkannt habt. Vertraut den Verheißungen, sie haben nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Glaubt den Zeugenberichten, dem, was andere Gläubige euch gesagt haben. Glaubt dem, was die Apostel euch gesagt haben. Glaubt selbst, haltet daran fest. Es geht nicht um das, was ihr seht, sondern das, was in eurem Herzen Wurzeln geschlagen hat, um diese lebendige Hoffnung und den Glauben. Glaube ist doch das, was wir gerade nicht sehen, aber die feste Zuversicht, so sagt es uns auch der Hebräerbrief. Eigentlich ist damit schon alles gesagt. Achtet auf euer Licht in dunkler Zeit. Achtet auf das, was in euch lebt. Haltet euch an dem fest. Und dann wird uns dieses Beispiel genannt. Wir haben es in der Lesung gehört. Das Beispiel von der Verklärung Jesu, so wird es beschrieben. Jedenfalls als Überschrift oftmals in unseren Bibelübersetzungen. Jesus geht also mit drei seiner Jünger auf den Berg. Simon Petrus ist auch mit dabei. Und dort machen sie diese ganz seltsame, wunderbare Erfahrung mit Jesus, mit Gott. Gott stellt sich zu seinem Sohn und plötzlich ist alles Licht. Plötzlich ist jeder Schatten verflogen. Mit einem Mal sind alle Sorgen weg. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Sie sind irgendwie plötzlich nicht mehr auf diesem Berg. Da ist kein zugiger Wind. Da ist kein Gedanke mehr an das, was war und was kommen wird. Plötzlich sind sie umgeben von Reich Gottes, von Herrlichkeit, von Nähe Gottes. Und alles ist gut. Für Petrus war das so stark, ja, der konnte sich nur vorstellen, Mensch, lasst uns Hütten bauen. Wir bleiben hier. Weiß nicht, was seine Frau dazu gesagt hätte. Aber er war jetzt hier. Hier ist alles gut. Lasst uns hier bleiben. So ein Bergerlebnis hat der Simon Petrus da gehabt. Etwas, was seinen Glauben ganz stark geprägt hat. Er hat Jesus mit ganz neuen Augen gesehen. Das wird er wohl sein Leben lang nicht vergessen haben. Hattest du schon mal im Glauben solche Bergerlebnisse? Also Begegnung mit der Nähe Gottes. Eine ganz persönliche Erkenntnis, dass hier nicht irgendein Mann ist aus dem Nahen Osten, von dem wir so Geschichten hören. Dass es hier nicht nur um, ja, vielleicht heilige Worte geht, sondern dass hier ein lebendiger Gott ist. Und der mich meint, mich ganz persönlich. Ich glaube, wir brauchen solche Bergerlebnisse in unserem Leben, an die wir uns erinnern können, an die wir uns mal festhalten können. Dann, wenn es schwer wird, wenn von all dem gerade nichts zu sehen ist. Die Taufe kann so ein Bergerlebnis sein, zumindest wo wir solche Erlebnisse drin festmachen. Wir haben persönlich erkannt, Jesus Christus ist mein Herr. Er kann mein Leben auf den Kopf stellen. Er kann mich durchs Leben führen. Er trägt mich. Er liebt mich. So wie Gott seinen Sohn geliebt hat, liebt der Sohn uns, jeden von uns. Und ich will das festmachen in der Taufe. Besondere Sternstunden unserer Glaubensgewissheit. Und sowas kann man in Gottesdiensten machen, man kann es persönlich erleben, in vielleicht einer stillen Zeit, wenn uns plötzlich ein Bibelwort ganz neu aufgeht und wir erspüren, hier ist Gott drin. Aber es kann auch, so ging es mir häufig, in kleinen Gruppen sein oder in persönlichen Begegnungen. Wenn ich mit guten Freunden oder mit Geschwistern in einem Hauskreis oder man ganz zufällig kamen wir auf Bibelthemen zu sprechen oder auf unseren Glauben, da habe ich solche Erlebnisse gemacht, wo wir dann plötzlich merken, wow, das ist nicht nur einfach so ein belangloses Gespräch, sondern hier ist Gott da. Und der will uns was zeigen, was offenbaren, wie das mit dem Glauben funktionieren kann. Und selbst da, wo man nur Zweifel und Fragen hat und eigentlich denkt, ja, irgendwie kriege ich das ja gar nicht hin, aber dann merkt, Mensch, der andere kriegt das genauso wenig hin wie ich. Ja, dann lasst uns doch zusammen das nicht hinkriegen und auf Jesus hoffen. Der kriegt das hin. Und der hat doch versprochen mitzugehen, oder? Jesus hat Simon und Andreas und den Bruder berührt dort auf dem Berg, als sie zu Boden lagen. Sagt, komm, wir gehen zusammen. Sie haben dieses Licht mitgenommen vom Berg. Lasst uns das Licht mitnehmen, was wir bei Gott erfahren. Und das heißt, sein Wort, das bisschen, was wir verstanden haben von seinem Wort, das bisschen, was wir im Glauben verstanden haben, das müssen wir mitnehmen. Das soll nicht im Sonntag bleiben, das muss in den Montag mit rein und in den Dienstag, dort, wo der Alltag ist. Achte auf dein Licht. Und zwar in dunkler Zeit, da, wo alles hell ist, wo die Herrlichkeit ist. Naja, da brauchen wir nicht viel auf das Licht achten, da ist überall Licht. Im Gottesdienst, wenn wir Halleluja singen, dann ist noch alles in Ordnung. Aber wie sieht es dann zu Hause aus, wenn die Familie wieder zusammen ist? Und am Montag und am Dienstag, wenn wir wieder in unserem verordneten Lockdown miteinander sind. Dann müssen wir auf unser Licht achten. Und es ist ganz interessant, wenn wir diese Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium 17 oder den Parallelstellen ein bisschen weiterlesen. Die bleiben ja nicht auf dem Berg. Die gehen ja runter. Das haben wir schon gehört. Die gehen wieder vom Berg runter. Und dann wartet das Tal. Und was begegnet Jesus und den Jüngern, den drei, im Tal? Sie treffen dort auf die anderen Jünger und auf einen ganz aufgeregten Mann, der schon Jesus entgegenrennt und sagt, bitte hilf meinem Sohn, der ist krank, der ist mondsüchtig, der fällt immer um, der ist irgendwie wie besessen. Ich habe deine Jünger schon gefragt, die haben ihn nicht geschafft zu heilen. Das ist das Tal. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, schon eine ganze Weile, die Heilung und Wunder gesehen haben, die an Christus geglaubt haben, die waren leibhaftig mit ihm unterwegs. Das ist das Tal, wo wir wieder ganz schnell mit unseren Kräften an unser Ende kommen. Wo wir ganz schnell wieder unsere Begrenztheit merken. Merken, ja, die eigene Kraft reicht doch nicht. Der Glaube ist doch nicht so groß, wie ich eigentlich gedacht habe. Meine Energie hat doch seine Grenzen. Das ist das Tal, zu dem Jesus wieder mit uns zurückgeht. Da muss sich unser Glaube bewähren. Jesus bleibt nicht mit uns auf dem Berg. Wie schön wäre das? Wir könnten alle auf dem Berg sein, kommen als Gemeinden alle zusammen und feiern einen nicht enden wollenden Gottesdienst und hören Gottes Stimme und die Herrlichkeit ist da. Aber Jesus rührt uns an, sagt, komm mit. Du hast noch eine Aufgabe. Da liegt noch was vor dir und ich gehe mit dir. Die Kraft wird reichen, weil ich bin da. Achte auf dein Licht. Gott schickt dich ins Tal. Und da begegnet uns Krankheit. Nicht nur von anderen, ja, wir selber sind ja davon nicht verschont. Wie schnell gehen wir durch diese Tür hindurch, ohne dass wir es wollten, vom Reich der Gesunden ins Reich der Kranken. Eben noch dachten wir, uns kann das nichts anhaben. Und dann war da nur so ein kleines Zwicken in der Herzgegend, ein Schmerz im Kopf oder der Magengegend. Geht man doch vorsichtshalber lieber mal zum Arzt, dann kommt die Diagnose, ein ernster Blick, ein paar Fachwörter und wumms, die Tür ist zu zum Reich der Gesunden. Und plötzlich ist man in einem ganz anderen Leben. Muss ganz andere Prioritäten setzen. Ganz anders an die Zukunft denken. Wie weit reicht die Zukunft noch mit dieser Diagnose? Was kann ich noch erleben? Was kann ich noch machen oder nicht machen? Oder nur ein unbedachter Blick, einmal nicht aufgepasst und schon war das eine Auto dem anderen ein bisschen zu nah. Oder das Fahrrad und das Unglück ist da. Das kann so schnell gehen und plötzlich sind wir im Tal drin. Wie stark, wie groß ist dann unser Licht? Dann, wenn die Zeit sich auch zieht und wenn die Rettung nicht ganz greifbar dascheint, wenn die Hilfe nicht sofort da ist, wenn Christus nicht sofort sichtbar ist und unser Glaube klein, wie groß ist unser Licht? Ich glaube, unser Glaube reift nicht auf dem Berg, sondern eigentlich im Tal. Am Montag, am Dienstag. Dort zeigt sich unser Glaube. Achtet auf euer Licht. Wir müssen das nicht bis in alle Ewigkeit tun. Es gibt eine Perspektive, die wird uns auch im 2. Petrusbrief aufgezeigt. Ihr könnt euch auf das verlassen, was Gott gesagt hat. Und es wird die Zeit kommen, da bricht der Tag an. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das ist die Perspektive. Es ist eine weite Perspektive und eine nahe Perspektive. Bis der Tag des Herrn anbricht, das ist die weite Perspektive. Das meint nochmal das ganz große Panorama. Der Herr wird wiederkommen, verlasst euch drauf. Das wurde von Anfang an verheißen. So wie er einmal gekommen ist, wird er in seiner Herrlichkeit dann wiederkommen. Und dann wird richtig Tag sein. Dann werden wir feiern. Dann sind alle Sorgen vergessen. Das ist die weite Perspektive des jüngsten Tages, des Endgerichts, könnten wir auch sagen. Wer da wie und wann ganz genau gerichtet wird, maß ich mir nicht an zu urteilen. Unser Herr weiß es. Aber was ich weiß und woran ich glaube, ist, dass wir voller Zuversicht auf diesen Tag hinblicken können, wenn wir mit ihm gehen. Wenn wir uns an ihn halten, der unser Licht ist. Und dann gibt es noch die nahe Perspektive, bis der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Ich glaube, oftmals dann so im Glaubensalltag ist diese nahe Perspektive viel wichtiger. Wir brauchen was für uns persönlich, für jetzt. Der Morgenstern, das ist ein Bild für Christus selbst. Der ist nicht irgendwo, der geht nicht am fernen Horizont auf, der geht in unseren Herzen auf. Und das nicht irgendwann. Nein, das kann schon jetzt, heute sein. Heute kann dieser Morgenstern neu in dir aufgehen. Christus in dir. Er kann in dir neuen Glauben wecken, neue Liebe, Zuversicht, Treue, Geduld, neuen Frieden, Besonnenheit, Freundlichkeit, Großzügigkeit, Vergebungsbereitschaft, Dankbarkeit. Dieser Stern will in uns leuchten. Wie bekommen wir das? Halten wir fest an dem, was wir schon erkannt haben. Es geht nicht um ganz Neues, es geht nicht um große theologische Gedanken. Es geht nicht darum, dass wir alles durchdringen und begreifen können, was in der Bibel steht oder uns alle Predigten nochmal runterladen und anhören. Nein, das bisschen, was wir erkannt haben, halten wir doch daran fest. Und erinnern wir uns an diese Bergerlebnisse, die wir schon hatten. Fiebern wir auf neue Erlebnisse mit Gott hin, im Kleinen und im Großen. Achtet auf euer Licht. Wir erkennen etwas dann, wenn wir eigene Erfahrungen machen. Nicht das, was andere erlebt haben, sondern was wir im Glauben selbst erleben. Und vielleicht ist die schwere Situation, in der du gerade jetzt bist, eine Chance, eine Möglichkeit, Gott noch einmal ganz neu zu erleben. Und zu merken, der Glaube trägt ja doch. Christus trägt ja doch. Und Christus rührt auch mich an, in meiner Situation, gerade jetzt, ganz persönlich. Gott meint mich. Das ist dieses Licht in uns. Wenn wir nichts anderes mitnehmen, dann das. Achte auf dieses Licht in dir. Gott meint mich. Möge Gott uns das schenken. Amen.